Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Was dreht? Zeit, dass sich was dreht. Yo, Leute, es ist endlich Zeit, dass sich hier wieder der Ball dreht. Mensch, es ist viel zu lange her, dass wir mal ein bisschen Fußball gesehen haben. Und wer dreht dagegen? Wie immer am Rad. Ja, Tiki-Taka natürlich, wir sind zurück. Und wenn ich in die Kamera schaue, vor allem Alex ist ja schon sowas von auf dem EM-Hype-Train angekommen. Also Zeit, dass hier was geht.
Naja. So richtig hypig ist es ja noch nicht. Wenn man ehrlich ist, ich glaube, das stellt sich auch erst ein, wenn Deutschland am Freitag, also morgen, wir nehmen am Donnerstag auf, das EM-Eröffnungsspiel bestreitet und es dann hoffentlich auch gewinnt. Ich glaube, dann gibt es so ein richtig bisschen Euphorie, weil bisher spüre ich davon wenig. Also ich habe noch keine einzige Flagge an irgendeinem Auto gesehen oder an irgendeinem Balkon. Und ich habe auf Nordbayern.de, das ist ja das Lokalportal hier in der Nürnberger Gegend oder in Franken, auch einen Artikel gelesen, wo es überall Public Viewing gibt.
Oh, gute Frage.
Ja, fast nirgends, Nils. Also ganz anders als zum Beispiel vor der Heim-WM 2006, wo es ja wirklich am Hauptmarkt zum Beispiel, an der Wörther Wiese, glaube ich, gab es auch mal ein Public Viewing etc. Ich glaube, es gibt nur eins am Flughafen mit Eintritt, da musst du Eintritt zahlen und ansonsten kaum eine Bar, kaum eine Kneipe, die wirklich große Sachen veranstaltet. Also ja, die Euphorie ist noch nicht so da. Ich glaube, es braucht ein Deutschland-Sieg gegen Schottland, damit die kommt.
Ja, ne, das wäre schon mal ein ganz guter Anfang. Es gehört natürlich auch viel dazu. Also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich mega gehypt bin. Ich freue mich drauf, klar, erstmal das Grundsätzliche, aber ohne dass da jetzt, also man kann jetzt noch nicht sagen, oh, das wird safe hier, Sommermärchen 2.0. Das ist alles weit weg. Das war ja damals auch erst so richtig durch das Polenspiel und damals war auch noch das Wetter ideal. Und du kannst 2006 vielleicht nicht mit 2024 vergleichen. Aber wie gesagt, da muss viel passieren und sei es einfach nur das Wetter. Ich meine, ich friere gefühlt immer noch und bin vorhin auch noch mit der Jacke draußen rumgelaufen. Aber schauen wir einfach mal, was die nächsten Wochen so, was wird. Deswegen wollen wir hier, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, eine kleine EM-Vorschau aufnehmen, loslegen. Natürlich ein bisschen mehr Fokus auf Spanien, auf die Gruppe von Spanien. Generell Spaniens Titelchancen auch und Deutschland, die DFB-Elf wird bestimmt hier und da auch mal erwähnt und andere Prognosen, wer es ins Finale schaffen könnte. Also ich will hier gar nicht so groß rum crumpy ketten, von wegen, ah, da ist noch kein Hype da. Das kommt bestimmt alles nach und nach. Ich meine, ne, wenn am Freitag erstmal Anschluss ist und dann legt Deutschland direkt gegen Schottland los mit einem 6:1 wie damals gegen Costa Rica oder was war das, 6:2, dann ist ja schon mal die halbe Miete. Nee, kalmer. An sich freue ich mich einfach, dass man erstmal wieder Fußball konsumiert, ohne dass ständig noch so der Arbeitsgedanke im Hinterkopf ist, oh, jetzt muss ich hier noch den Bericht schreiben, dann noch das und hier die Stimmen oder so, sondern das wird eher, glaube ich, oft ein lockeres Fußball gucken und am Samstag selbst bin ich noch beim Adidas Fanfest, da sind irgendwie auch über 10.000 Leute schon angemeldet, die dann auch irgendwie bei diesen drei Spielen am Samstag verteilt überall gucken, also es könnte schon, glaube ich, könnte theoretisch ein lockerer Sommer werden. Und wenn man dann selbst noch zu 2-3 Spielen fährt, ich bin ja in Frankfurt, in Düsseldorf zweimal, kann man sich da schon drauf freuen. Aber jetzt wollen wir erstmal langsam mit anfangen. Oder meinst du, das geht wirklich morgen mit Knopfdruck und einfach mal 2 Tore gegen Schottland und schon sind überall die Fahnen und schwarz-weiß-rosa Außenspiegel am Auto wieder dran, so knopfdruckmäßig auf einmal alles da?
Nee, ich glaube, so schnell geht's nicht, aber es bräuchte natürlich einen Sieg, damit das halbwegs irgendein Knopf gedrückt wird hierzulande, glaube ich. Ja. Also ja, der würde wirklich gut tun. Der Auftaktsieg, den gab es ja bei den letzten 3 Turnieren übrigens nicht. Ne? Die Deutschen haben bei den letzten 3 Turnieren immer das erste Spiel verloren. Bei beiden WMs und auch bei der EM dazwischen. EM war Frankreich-Niederlage, ja. WM 18 war Mexiko-Niederlage und die letzte WM in Katar war ja die Niederlage gegen Japan, ne? Die überraschende Nachführung. Also sie haben wirklich 3 Auftaktniederlagen in Folge kassiert und allein bei der WMs war es natürlich dann auch das peinliche Gruppenaus. Also ja, mit Platz 3 wird es ein bisschen schwerer, in der Gruppe auszuscheiden, aber es bedarf mal wieder eines Auftaktsieges. Auch, wie gesagt, um ein bisschen Euphorie zu entfachen, auch bei uns, auch im Land, auch irgendwie bei den Gastronomen, bei den Wirten. Und wenn dann das Wetter noch ein bisschen besser wird, ich meine, so schlecht ist nicht, aber irgendwie dieses so windig, ne, so, dann kann es vielleicht was werden. Es dauert noch ein bisschen, glaube ich.
Ja, an sich hast du ja trotzdem ganz gute Karten jetzt als deutsche Nationalmannschaft mit den Gruppengegnern wie Schottland, Ungarn, Schweiz. Ja, alles jetzt keine Laufkundschaft und die schießen mal alle ab, aber die können schon alle unangenehm sein, speziell Ungarn, wenn die erstmal unsere pinken Trikots sehen. Aber an sich ist das ja, glaube ich, trotzdem eine tendenziell eher machbarere Gruppe als vielleicht Gruppe B von Spanien, wo dann noch irgendwie Kroatien, Italien, Albanien drin sind. Aber da mal gucken. Ich glaube, Deutschland hat es natürlich in der eigenen Hand und kann jetzt sich nicht nur darauf verlassen, dass irgendwie Fans die nach vorne peitschen und so weiter. Das, worauf man ja so ein bisschen hofft, so hey, ein bisschen mehr Stimmung. Das war jetzt auch die letzten beiden Testspiele, auch in Gladbach so ein bisschen überschaubar. Aber ja, muss natürlich auch erstmal der Impuls selbst vom Platz ausgehen und ob es dann einfach ein krasser Zweikampf ist, eine harte Grätsche, wo der alle mitreißt oder einfach das schicke Traumtor von Florian Wirtz wieder aus 25 Metern direkt nach Anschluss von Toni Kroos Pass. Hey, sowas könnte schon auch eine Initialzündung sein. Also da erstmal locker reingrätschen ins Turnier und dann kann Deutschland da weit kommen. Das ist einfach im Endeffekt auch immer so ein bisschen über meine Hoffnung auf dieses Turnier, dieses ganze Drumherum-Turnier, den Sommer, dass einfach Deutschland da ein gutes Turnier spielt, wo du merkst, da wird gekämpft, da steckt ein bisschen Spirit dahinter. Ich meine, 2006 hat jetzt die Mannschaft auch nicht alles in Grund und Boden gespielt, das war schon auch wie einfach draufgehen und wir schießen sie durch die Wand und dass man da einfach ein bisschen was spürt, dass da 11 Freunde auf dem Platz stehen und zusammen kämpfen und so weiter und dass alles, was in den Testspielen davor war, ein bisschen wackelig hier, dass das dann vielleicht abgestellt ist, sondern dann ohne dass wir jetzt noch die Turniermannschaft sind vielleicht, weil das haben die letzten 2-3 Turniere nicht mehr unbedingt gezeigt, einfach mal wieder, wie gesagt, eine Einheit sehen und die kämpft zusammen und wenn sie alles reinwirft und ob es dann zum Sieg reicht, wäre schön, aber wenn nicht, Hauptsache da kämpfen sie auf dem Platz und zeigen irgendwie ein einheitliches Bild, das wäre schon mal wünschenswert, denn da kriegst du das schon auch schnell mal Fans hinter dir, wenn es dann noch das ein oder andere Tor gibt, umso schöner. Aber erstmal eben, wie gesagt, die Nation stolz machen und einfach wieder. einfach wieder kämpfen und nicht irgendwie so viele Fehlerchen und irgendwie sich gegenseitig anmaulen auf dem Platz, sondern zusammenarbeiten, zusammen kombinieren. Das sagt sich so einfach immer beim Fußball. Aber Real Madrid spielt jetzt auch nicht immer den Zauber-Zucker-Traumfußball, aber ist halt diese Einheit. Und damit kann ich mich halt ganz gut identifizieren, wenn ich merke, die Mannschaft hat Probleme, aber jetzt haut wieder einer dazwischen, das Spiel des Gegners ist unterbrochen und schon irgendwie steht die Mannschaft trotzdem zusammen und hält einfach den Druck aus.
Ja, aber es braucht natürlich auch Erfolgserlebnisse. Also ich glaube, zum Beispiel bei der WM in Katar hat es im Nachhinein keinen interessiert, ob sie da eine Einheit auf dem Platz waren oder nicht. Das Gruppenaus war so blamabel, dass das halt alles übertüncht hat. Und deswegen steht der sportliche Erfolg einhergehen mit der Erwartungshaltung im Land, ne, ist schon nochmal eine andere Kategorie. Also allein, dass du die Heim-EM hast und zuletzt zweimal eben dich blamiert hast in Gruppenphasen und ja auch bei der Euro waren sie ja auch nicht so prickelnd unterwegs. Ne? Das war ja auch mit Ach und Krach, glaube ich, weitergekommen mit 4 Punkten gegen Ungarn im letzten Spiel, mit einem Unentschieden kurz vor Schluss. Ne? Goretzka, glaube ich, das 2-2 geschossen gegen Ungarn und dann sind sie, glaube ich, gegen England ausgeschieden im Achtelfinale, wenn ich mich nicht täusche. Also da hattest du ja auch, glaube ich, 3 Vorrundenspiele zu Hause, ne? Weil das war ja diese paneuropäische EM. Und im Nachhinein bleibt auch, was bleibt hängen? Naja, du bist wieder im Achtelfinale ausgeschieden und ob sie da ein gutes Spiel gemacht haben oder nicht, hat halt trotzdem keinen interessiert. Sie waren ja, so schlecht waren sie bei der WM jetzt auch nicht. Es gibt man hätte auch behaupten können, sie hätten es auch verdient gehabt, weiterzukommen, weil sie spielerisch überlegen waren, aber haben halt einfach blöde Fehler gemacht. Und das hat im Nachhinein keinen mehr interessiert, ob sie gekämpft haben oder irgendwie, sondern das Gruppenaus, ne, das sportliche Abschneiden steht halt über allem bei solchen Turnieren. Da kannst du dir nur wenig Fehler erlauben. Von daher, ja, glaube ich, musst du auch einfach sportlich ein anderes Bild abgeben und mehr Erfolg haben. Und ob du jetzt hässlich 1-0 gegen Schottland gewinnst oder so einen Arbeitssieg wie Real Madrid im Champions-League-Finale machst oder ob du 4-0 gewinnst, ja, das 4-0 wäre schöner, aber das Ergebnis ist trotzdem das gleiche. Du brauchst erstmal einen Sieg, um wirklich ins Turnier zu finden und um irgendwie die Leute ein bisschen mitzunehmen. Ne?
Ja, das meine ich schon auch, also so ein dreckiges 1-0 oder wenn es, wie gesagt, damals gegen Polen, wenn wir da früh 4-0 geführt hätten, dann wäre vielleicht nicht so die Euphoriewelle, diese Begeisterung durchs Land geschwappt, wie als dann da einem einfach Odongo auf den Will damals geflankt hat. Ist ewig her, 18 Jahre, ne? Die meisten kennen das Sommermärchen vielleicht von damals gar nicht, aber einfach, wie gesagt, da sind manchmal so dreckige, vermeintlich dreckige 1-0-Siege, damals natürlich hochverdient trotzdem gewesen, können da manchmal schon auch mehr entfachen und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob Deutschland hier groß aufzaubern kann oder nicht doch sich zu sehr in Ballbesitz verliert und verliebt mit einem Toni Kroos auf dem Platz. Von dem her einfach mal abwarten, bin da sehr gespannt, was es da direkt gegen Schottland zu sehen geben wird. Aber auch die werden ja motiviert sein. Und damit meine ich nicht nur die Fans auf dem Rang. Um schon mal da erste Prognosen abzugeben. Ich hab noch mein Tippspiel jetzt zum Beispiel noch gar nicht ausgefüllt, wie weit da Deutschland kommen könnte. Hätte ich eigentlich auch mal machen können, müssen sogar, aber werde ich noch machen. Was würdest du denn schon mal so an Prognosen abgeben? Wo wäre vielleicht bald Schluss für Deutschland? Also Gruppenphase werden sie überstehen, allein schon, weil, wie gesagt, so viele Gruppendrittel weiterkommen. Das wäre ja eine Kunst da, in der Gruppe auszuscheiden. Sagt sich jetzt so einfach. Aber an sich theoretisch Viertelfinale schon bald ein Muss. Oder meinst du, wäre das schon irgendwie das Höchste, weil einfach Frankreich, England, theoretisch auch Portugal, Italien so krass drauf sind? Oder wo siehst du die deutsche Nationalmannschaft?
Ja, so einen klaren EM-Favoriten gibt es für mich nicht in dem Sinne, dass man sagt, boah, die werden auf jeden Fall gewinnen oder auf jeden Fall ins Finale einziehen. Ich glaube, es gibt wieder, ähnlich wie bei der WM, viele Mannschaften auf mehr oder weniger Augenhöhe, die alle gute Chancen haben, die sich alle was ausrechnen und an einem Tag kann die eine gewinnen und am anderen die andere Mannschaft. Klar haben Frankreich und England die besten Kader, glaube ich. Auch der Holland-Kader finde ich jetzt auch nicht schlecht, auch wenn Frenkie de Jong jetzt natürlich verletzt ist. Beim Portugal-Kader finde ich auch nice. Aber England, Frankreich, glaube ich, stehen so kadermäßig über allem. Aber es gibt nicht den einen Favoriten, bei dem ich sage, die marschieren auf jeden Fall durch, weil bei der EM ja so viel mehr Nationen früh aufeinandertreffen können, die sich dann rauskegeln können und dann ist alles möglich. Bei den Deutschen würde ich schon sagen, Viertelfinale ist Pflicht, also ist alles darunter wäre eine brutale Enttäuschung, wirklich eine große Enttäuschung. Und darüber hinaus ist aber alles möglich. Also ich persönlich traue ihnen das Halbfinale zu. Das ist so mein Gefühl, wo es hingehen kann und vielleicht auch sollte. Und wenn du im Halbfinale stehst, ist natürlich alles möglich. Aber Halbfinale würde ich so als persönliches Ziel, wenn du es so formulieren würdest, ausgeben. Und es gibt statistisch gesehen gute Chancen aufs Halbfinale, denn bei allen bisherigen drei Turnieren, die Deutschland zu Hause ausgetragen hat, sind sie immer mindestens ins Halbfinale gekommen. Ja, okay. Zwar die WM 74, die EM 88 und die WM 2006. Sie waren immer jeweils mindestens im Halbfinale. Von daher gutes Omen bei einer Heim-EM, dass du besagtes Halbfinale erreichen kannst. Und kleiner Tipp vorweg, ich habe sie auch ins Halbfinale getippt. Oder ich würde sie dahin tippen.
Ja, siehst du, das würde mir jetzt noch nicht reichen, aber es wäre da schon mal ein Prädikat, gutes Turnier gespielt und irgendwo weit gekommen, dass du am Ende wieder Pech hast, wie 2006 gegen Italien dann im Halbfinale, ne, damals in Dortmund, kann immer noch, ne, das ist dann immer noch in der Zukunft alles möglich, aber klingt doch schon mal nicht so verkehrt mit, wenn Deutschland zu weit kommt, dass es dann doch vielleicht ein ganz netter Sommer wird. Aber wir wollen ja natürlich nicht nur über die DFB-Elf hier reden, sondern auch generell oder mehr Fokus eigentlich auf die Selección. Ich glaube, dafür haben die meisten auch hier eingeschaltet, um so ein bisschen zu gucken, wie sind denn Spaniens Chancen, wie ist Spaniens Kader nochmal? Wir hatten ja schon in unserer, ich weiß nicht, vorletzten Folge, da kam so ein bisschen der Kader raus. Da war der Kader bestand noch aus 29 Spielern, mittlerweile wurden ja noch drei gestrichen und generell gibt es ja immer noch ein paar Namen, wo man sich fragt, warum ist jetzt zum Beispiel Pau Torres nicht dabei, aber bevor wir da mehr und mehr dann über die Gegner reden, können wir nochmal über den Kader zusammenfassen. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, wer jetzt noch gestrichen wurde. Das ist einerseits Pau Cubarsí gewesen, Marcos Llorente, den hatte ich eh schon ein bisschen auf dem Zettel und auch eigentlich Alex Garcia, also die beiden hatte ich auf dem Zettel, weil ich finde, die passen vielleicht nicht hundertprozentig in so ein bisschen mehr kontrollierteres System, die vielleicht auch es gerne lieber ein bisschen länger machen, ne, oder selbst irgendwie dribbeln, also dass du vielleicht unter De La Fuente doch noch mehr, er hat jetzt mehr Systemspieler vielleicht bei sich gehalten, die mehr zu seinem Spielprinzip passen, ne, die vielen Pedris und so weiter, dass die vielleicht mehr passen als jetzt ein Llorente, der jetzt auch keine überragende Saison hinter sich hat. Ein Alex Garcia hat eine sehr, sehr gute Saison hinter sich, aber wie gesagt, ist vielleicht mit Girona so ein bisschen noch polyvalenter, rein vom taktischen Spiel her, von der Spielweise her, dass er sehr schnell und gar nicht so auf den Ball halten und viele Pässe. Gut, viele Pässe ist schon auch in Spanien, ein Prädikat bei Spanien, aber wie gesagt, da ist auch viel Langes dabei und viel hin und her und gar nicht so der kontrollierende Ansatz, sondern einfach nur Ball, weiter und zurück und weiter. Es ist jetzt schwer zu erklären, aber ich finde, Alex Garcia passt vielleicht noch nicht hundertprozentig wie Llorente auch in De La Fuentes System.
So. Ich glaube, Llorente wurde Opfer von Fermín López, der ihm wahrscheinlich so als Joker, der hinten raus ja, das Spiel aufmischt, indem er immer wieder in die Spitze stößt, indem er torgefährlich wird, also einfach ein anderer Typus Mittelfeldspieler ist. Ich glaube, der hat ihn ausgestochen, hat er auch die bessere Saison, war ja meine Überraschung der Saison bei unseren Awards, ne? Gab es viele positive Überraschungen, aber wirklich eine enorme, wie ich finde, allein, dass er für die Nationalmannschaft, für den Pre-Kader nominiert wurde und jetzt wirklich auch für die EM, ist, zeigt ja schon auf, was für ein Senkrechtstarter und eine Überraschung er ist, und offenbar sieht da De La Fuente auch dieses Skillset, dass der reingeworfen werden kann in der 70. und dass der direkt aus dem Mittelfeld raus teilweise ja wie so ein zweiter Stürmer spielt, weil er immer wieder reinläuft, ne, in den 16er aus der Tiefe, und ich glaube, dieses Spielerprofil ist ein bisschen das von Llorente, ein bisschen, weil er früher eher so gespielt hat, eher dann in den letzten zwei, drei Jahren ja teilweise zum rechten Mittelfeldspieler gemacht wurde. Aber er ist eben einfach einer, der nicht für Ballkontrolle, für technische Finesse steht, für Ballsicherheit, für 1000 Pässe, ne, so wie Pedri und Rodri und Co., sondern wirklich dieses andere Element mit reinbringt. Ne? So ein bisschen raw, so ein bisschen unberechenbarer, mit Torgefährlichkeit, mit vielen tiefen Läufen. Also ich glaube, Llorente wurde Opfer von Fermín López auf der einen Seite, und Alex Garcia ist, glaube ich, Opfer der vielen, vielen Mittelfeldspieler, die Spanien einfach hat. Also ich glaube, da ist der Bedarf auch nicht so da, dass du nochmal so einen Kontrolleur, so einen Ballverteiler benötigst, weil du so viele davon einfach schon hast und weil er dann trotzdem im Mittelfeld, ich glaube, Option Nummer 7 oder 8 wäre, und ehrlicherweise hat er kaum Chancen auf Einsätze, und dann hat sich, denke ich, also auch er wahrscheinlich übrigens von Fermín ausgestochen, weil sich De La Fuente gesagt hat, noch einen Kontrolleur brauche ich nicht, wenn ich einen mitnehme, nehme ich lieber einen mit, der ein anderes Spielerprofil hat, ne, der für mehr Torgefährlichkeit sorgt, der ein bisschen unberechenbarer ist, und deswegen hat er Fermín mitgenommen und ich glaube nicht Alex Garcia. Und wer war der dritte?
Kubasi,
genau. Ja, das ist schon ein bisschen bitter, auch aus Barcer Sicht und wahrscheinlich auch generell aus neutraler Sicht. Denn wer so mitgenommen wurde, sind die vier Innenverteidiger alle so viel klar besser als er. Natürlich haben sie alle viel mehr Erfahrung, aber gesetzt ist ja Laporte und der spielt seit einem Jahr in der Wüste. Da kann man ja schon Fragezeichen stellen, wie hoch ist sein Niveau noch? Auf welchem Niveau hat er jetzt ein Jahr gespielt, wohingegen Kubasi ja schon gezeigt hat, dass er auch, obwohl er so jung ist, 17 glaube ich, ist er ja, auf allerhöchstem Niveau spielen kann. Hat Mbappé im Hinspiel aus dem Spiel genommen, hat tolle Spiele auch gegen Napoli in der Champions League gemacht, also sich trotz seines jungen Alters und seiner Unerfahrenheit ja direkt auf allerhöchstem Niveau bewiesen. Aber ich kann es irgendwie auch verstehen, dass De La Fuente dann sagt, naja, Stammspieler wäre er eh nicht, bevorzuge ein anderes Duo, und dann auf der Bank möchte ich lieber Erfahrung als Unerfahrenheit. Ja. Aber es ist sportlich gesehen irgendwie schon hart, dass es Kubasi nach seiner grandiosen Saison oder seiner grandiosen Rückrunde, weil in der Hinrunde hat er kaum gespielt, dass es dann ihn direkt erwischt hat. Das fand ich schon hart.
Ja, und ich glaube, es war auch keine Entscheidung wegen dem noch anstehenden olympischen Turnier. Ich glaube, der Lehrfreund hat das auch so gesagt, von wegen, ja, nee, deswegen habe ich jetzt ihn nicht draußen gelassen, damit er danach Olympia spielen kann. Das könnte ja theoretisch auch EM und Olympia, ne? Pedri lässt grüßen. Deswegen wurde das jetzt nicht getroffen. Aber ja, wie du schon sagst, lieber setzt er da auf ein bisschen mehr Erfahrung, auch wenn du dann doch noch irgendwie in der 80. einen abgezockten, ruhigen, erfahrenen Innenverteidiger brauchst, weil sich der andere verletzt hat oder irgendwie selbst schwammig ist und schwimmt. Dann, glaube ich, könnte das schon auch funktionieren. Und ja, bin ich vor allem auch sehr gespannt, wer da jetzt dann gesetzt sein wird. Also jetzt bei den Testspielen war es zuerst beim 5-0 gegen Andorra waren es Dani Vivian und Kubasi noch, aber gut, das war klar, weil da haben auch noch viele Spieler gefehlt und nicht nur die Champions League Sieger haben da noch gefehlt, und jetzt beim 5-1 gegen Nordirland, da war dann Le Normand drin mit Nacho. Ob das jetzt die finale Innenverteidigung wird fürs Turnier, weiß ich noch nicht, denn ich glaube schon, dass Laporte irgendwo da seinen Platz hat oder irgendwo auch, was weiß ich, ein Stein im Brett einfach bei De La Fuente, aber dass er jetzt noch gar nicht da so gesehen von Beginn an gespielt hat, ist, finde ich, zumindest sehr interessant, also ist ein bisschen widersprüchlich zu dem, wie De La Fuente ja trotzdem Laporte immer eingesetzt hat, auch während der letzten Länderspiele, wo er auch schon Laporte in Saudi-Arabien war, also ob jetzt ein Laporte da einen Le Normand oder einen Nacho verdrängt, bin ich sehr gespannt. Dani Vivian wird da jetzt, glaube ich, eher nur der Ersatz sein.
Ja, ich glaube, Laporte und
Nacho.
Le Normand, sind die gesetzten IVs. Ich glaube, in der EM-Quali waren sie auch meistens das IV-Duo, das gespielt hat. Und ich glaube einfach, das ist die IV-Kombo, die De La Fuente präferiert, oder die beiden Startspieler, und dann dahinter könnte Vivian die 3 sein und Nacho die 4. Könnte ich mir vorstellen, aber De La Fuente hat übrigens selbst gesagt, dass er ungerecht zu Pau Cubarsí war, also dass er es nicht verdient hätte, zu Hause bleiben zu müssen oder nicht nominiert zu werden, also dass es eine sehr harsche Entscheidung von ihm war und ich glaube, vielleicht ist es wirklich auf Olympia zurückzumünzen, ich weiß nicht, ist der Kader für Olympia schon raus? Ich glaube noch nicht, der Spanier. Die Franzosen haben, glaube ich, ihren Kader schon produziert. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich habe auf Twitter einen gesehen. Ja. Ich glaube, der Spanier, den habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, der ist noch nicht raus, aber es würde natürlich viel dafür sprechen, dass man sagt, ey, wenn man so einen 17-jährigen IV hat und der wäre nur die Nummer 4 im Spanien-Kader bei der EM, dann nimmt man ihn als Starting IV für Olympia mit. Also ich muss ehrlich sagen, aus Verbandssicht würde ich es machen. Hm. Aus Basersicht würde ich es mir natürlich wünschen, dass es nicht passiert, weil das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ne? Das geht ja weit in die Vorbereitung, glaube ich, Olympia. Ja. Und mit dem Urlaub dann verpasst du ja in aller Regel, glaube ich, sogar den Saisonstart oder so. Also für die Vereine ist es nicht geil, wenn die Spieler mitgehen, aber es würde sehr viel Sinn machen, aus Verbandssicht Cubarsí da bei Olympia mitzunehmen.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist Turnier bei Olympia, das Fußballturnier geht vom 24. Juli bis zum 10. August. Also das ist eher noch so nach dem eigentlichen olympischen Sommerspiel. Spielen, geht das erst da richtig los. Deswegen, 10. August. Ich glaube, am 14. August ist der Supercup bei Real Madrid und darum um die Zeit wird auch der erste Spieltag in La Liga stattfinden. Ist noch nicht offiziell. Also wäre das schon auch blöd, wenn da dann Barca irgendwie, könnten ja auch noch nicht nur Pau Cubarsí, ihr könnt ja auch noch, was weiß ich, euer Font und so weiter und andere, ihr habt ja noch ein paar andere Youngster, die es da treffen könnte.
Da sind ein paar dabei, ja. Aber wie gesagt, es sind ja auch jetzt ein paar bei der EM dabei, also man hofft ja auch, dass sie nicht wieder den Fehler wie bei Petri machen und ich glaube, De La Fuente hat das auch gesagt, dass man dass man das eher nicht machen will. Also
heißt Lamine Yamal
könnte auch mit, auch Fermin könnte ja mit, der ist ja auch, glaube ich, erst 19. 21. Also da gibt's, ist er 21 schon? Ja, 21, okay. Also ein bisschen älter, aber jung genug, um da mitzufahren. Also es gibt ein paar Optionen, aber ja, wenn Cubarsí nicht nominiert wurde, glaube ich, spricht viel dafür, ihn bei Olympia mitzunehmen und würde natürlich die Olympia-Elf brutal verstärken, ne? Keine Frage.
Ja, okay. Nochmal generell über den Kader gesprochen, also es war schon auch spannend, dass da eben dann die drei, die gestrichen wurden, ein Abwehrspieler, zwei Mittelfeldspieler, so sind jetzt insgesamt nur noch im Kader 7 Mittelfeldspieler und 8 Angreifer, wo dann eben darunter jetzt auch ein Ayoze Perez ist, der jetzt überhaupt erst, wie war das, gegen Andorra, glaube ich, sein erstes Länderspiel gemacht hat und das natürlich auch gut. Ich meine, die Mannschaft hat 5-0 gewonnen, er hat auch gleich da erstes Tor, erste Vorlage und so weiter gemacht. Ich glaube, das war auch der Oyarzabal-Hattrick, den es da noch gab in diesem Spiel. Also da hat er sich, glaube ich, Ayoze Perez in dieser vielleicht einen Woche im Training mit der Nationalmannschaft alles reingehauen, um eben da den Trainer zu überzeugen, nee, ich weiß, ich bin Streichkandidat Nummer 1 hier, aber ich will trotzdem bleiben und der da eben auch, glaube ich, viel Schwung über außen bringen kann. Und da sind wir auch so ein bisschen schon beim Thema mögliche Schwächen am Kader oder was fehlt vielleicht noch? Du hast eine ordentliche Abwehr an sich mit auch viel Erfahrung, ne? Carvajal auf der einen Seite noch, natürlich im Mittelfeld auch viel Ballbesitz. Weltklasse ist Rodri natürlich, Petri sowieso, Merino, Zubimendi haben vielleicht jetzt nicht eine überragende Saison hinter sich mit Real Sociedad, aber sind ja da schon auch ziemliche Säulen geworden bei der Nationalmannschaft. Ja, und vorne im Angriff fehlt vielleicht noch ein bisschen was wir, glaube ich, auch gefühlt vor jedem Turnier bei Spanien haben, dass du eben vielleicht nicht diesen ultimativen Mega-Knipser hast vorne, da ist jetzt keine Tormaschine wie ein Lukaku, Mbappé, Kane oder was dabei. Morata macht dir mal ein paar Dinger, vergibt aber auch viele Dinger. José Lu ist noch ein Verwerter auf der Bank, okay, aber an sich sind da, glaube ich, mehr im Kader von Spanien jetzt mehr diese flinken, sehr unberechenbaren Außenspieler, seien das jetzt Nico Williams und Lamine Yamal werden wahrscheinlich da eher in der Startelf stehen als jetzt Ayoze Perez oder so oder Ferran Torres kommt ja auch mittlerweile auch hier und da gerne mal über Außen oder zumindest in der Nationalmannschaft. Also, glaube ich, sind da viele Dribbler, viele Vorbereiter im Kader, aber jetzt nicht unbedingt das oberste Regal an Verwertern. Wie gesagt, wenn Morata einen guten Tag hat, kann das schon klappen, aber wie hat man es im Saisonabschluss? Folge, er ist der Spieler mit den meisten vergebenen Großchancen auch und da hat er jetzt auch, glaube ich, in der Nationalmannschaft, also Nations League Sieg rum, da war er noch ganz gut in Form, danach, glaube ich, nicht mehr so viele Tore gemacht. Deswegen ist das, glaube ich, so diese immer allgegenwärtige kleine Schwachstelle oder das der Punkt, warum der Kader nicht perfekt ist, weil eben vorne so ein Kane oder Mbappé halt fehlt.
Ja, gut, den hätten viele Nationen gerne, ne? Das ist schon klar. Aber ja, Moratas war noch nie der Mega-Knipser an sich, also konstant über ein Jahr, der irgendwie, ne, 20 Tore garantiert plus. Und er ist in schwacher Form gewesen jetzt in der Rückrunde. Mhm. Ich glaube, er hat nur 2 oder 3 Rückrundentore geschossen, boah, wenn ich mich nicht täusche. Also die Form bei Atletico war dann auch ja, nicht sonderlich gut. Jetzt hat er, glaube ich, immerhin einen schönen Kopfball verwertet. Ich weiß nicht, ob gegen Nordirland oder im Spiel davor. Schön eiskalt neben dem Pfosten gesetzt. Das wünscht man sich häufiger
von ihm. Die Navas-Flanke, ne?
Die Navas-Flanke, ganz genau. Ne? Da dachte man, hey, wenn da so ein Flänkchen kommt, endlich mal wieder ein eiskalter Kopfball verwertet, das müsste er mal häufiger machen, aber man weiß es halt nicht. Also er kann dir solche Dinger reinmachen, aber der kann halt auch immer 3 verballern. Mhm. Deswegen bin ich da schon auch bei dir. Es ist nicht das oberste Regal. Und euer Sabal ist, glaube ich, Einwechselstürmer Nummer 1 auf der Sturmposition, kam jetzt ja häufig rein, hat jetzt auch, ich glaube, nach Einwechslung einen Doppelpack oder einen Dreierpack gemacht.
Dreierpack
im Spiel gegen Andorra. Aber er ist ja eigentlich auch nicht dieser Mittelstürmer. Er ist ja auch so ein bisschen wuselnd und hängend und
Hatte ich mir dann aber angeschaut, also der war jetzt auch bei La Real mehr und mehr als Neuner eingesetzt, weil auch jetzt André Silva und Sadik und so
weiter die Top-Saison haben. Sie setzen ihn häufiger als Neuner ein, aber er ist ja wirklich kein typischer Neuner. Mhm. Und deswegen habe ich da auch ein paar Fragezeichen. Mhm. Und ja, wenn du, glaube ich, in der 80. 0-1 hinten bist und Morata ist schon draußen oder ist müde und euer Sabal bringt wenig nach Einwechslung, dann kommt Joselu, glaube ich, rein, wie bei Real Madrid, ne, um dann wirklich die Brechstange zu sein, der mit dem Torriecher, der irgendwie richtig steht und das Knie hinhält. Aber also ich glaube, Morata wird beginnen und dann, wenn es nicht klappt oder wenn er 2 Spiele kein Tor schießt und nicht gut in Erscheinung tritt, dann wird wahrscheinlich euer Sabal von vorne anfangen. Also so ein bisschen wie bei Deutschland, da ist es ja nur andersrum. Ne? Da hast du Füllkrug als klaren Neuner und Havertz so als hängenden, wuselnden Neuner und Havertz ist gesetzt, aber lass mal Havertz 2 schwache Spiele machen. Ich glaube, dann schreit ganz Deutschland nach Füllkrug und dann gibt es den Wechsel und bei Spanien wird es ähnlich nur andersrum sein, dass Morata beginnt und wenn der nicht gut funktioniert, schwache Spiele macht, Chancen vergibt, dann kommt euer Sabal und der ist halt auch kein klassischer Neuner in dem Sinne. Also ich sehe da wirklich auch Verbesserungsbedarf und Fragezeichen bei den Spaniern.
Ja, das könnte jetzt zumindest, wenn wir so ein bisschen auf die Gegner und den Spielplan schauen, erstes Spiel eben noch gegen Kroatien und Italien, die ja vielleicht auch eher noch was Mitspielendes haben, könnte das schon klappen, aber wenn du dann vielleicht auf einen wahrscheinlich tiefen Block wie von Albanien im letzten Gruppenspiel triffst, da könnte das schon eher schwierig werden. Es ist bei Spanien, wird das immer so ein bisschen die Ketchupflasche sein, die vielleicht auch mal wieder mit 5 oder 6 Toren gewinnen, das kommt ja schon ab und zu mal vor bei den Spaniern, aber eben manchmal dann doch irgendwo ihren Patzer haben. Trotzdem kommen sie gut ins Turnier rein, also in guter Form. Von den letzten 12 Spielen haben sie 10 gewonnen, 1 Unentschieden und 1 Niederlage. Das war im März diese beiden Testspiele gegen Kolumbien und Brasilien. Unter diesen 10 Siegen ist auch der Nations League Finalsieg im Elfmeterschießen gegen Kroatien dabei. Also an sich kommt da schon eine gute Truppe zusammen und so ganz viel geändert wurde jetzt auch nicht. Also da haben schon viele mittlerweile jetzt zusammengespielt. Auch ein Lamine Jamal kennt da jetzt mittlerweile einige, von dem her gibt es da jetzt trotzdem wenig Gründe zu sagen, oh, die muss ich noch finden. Jetzt De La Fuente ist ja auch schon über ein Jahr dabei. Wie gesagt, er hat die Nations League gewonnen. Deswegen sollte das schon auch in der Gruppe reichen. Und trotzdem, wir haben ja, Spanien ist ja EM-Rekordsieger mit 3 Titeln gemeinsam mit Deutschland. Dann der aktuelle Titelverteidiger ist ja Italien. Kroatien war jetzt im Nations League-Finale, war auch bei der letzten WM, haben es wieder irgendwie ins Halbfinale geschafft. Ne? Die sind schon auch speziell in den K.O.-Phasen immer eklig und irgendwie setzen sich immer irgendwie oder meistens irgendwie durch. Ja, und Albanien so ein bisschen der große No-Name, ich glaube EM-Neuling auch so halb. Da könnte schon eine lustige Gruppe werden. Diese Gruppe B geht ja am Samstag direkt los da.
Ja, ist halt schwer ohne Ende. Übrigens das 4. Mal in Folge, dass Kroatien und Spanien aufeinandertreffen bei einer EM. Und sie trafen ja zuletzt wirklich häufig aufeinander. Es war ja das Nations League-Finale, es endete 0-0. Bei der letzten Euro gab es ja dieses verrückte 5-3 der Spanier im, ich glaube, Achtelfinale. Dann davor haben sie sich in der, ich glaube, auch in der Nations League getroffen. Also die beiden kennen sich ein bisschen in- und auswendig, spielten häufig gegeneinander, das macht es natürlich dann auch nicht leichter, ne? Wenn die anderen ja auch dann noch so abgezockt sind, irgendwie, sobald Kroatien, du musst ja fast froh sein, dass du in der Gruppenphase auf Kroatien triffst und nicht in der K.O.-Runde, denn wenn die Kroaten die Verlängerung erreichen, glaube ich, kommen sie immer weiter. Also Elfmeterschießen gewinnen sie eh immer und Verlängerung gewinnen sie auch fast immer bei diesen WMs und EMs zuletzt. Also sie haben irgendeine Resilienz, einen Glauben an sich selbst, der fast schon unlogisch ist,
warum die immer so weit kommen.
Woher der Modric das noch hat. Ja, also von daher, man denkt immer, jetzt sind sie doch mal fällig und die goldene Generation, die wird doch älter und älter und kein Rakitic mehr und Brozovic auch nur in der Wüste, aber man sollte sie nie wirklich nie unterschätzen. In der Vorbereitung jetzt, also testspielmäßig, haben sie in Portugal übrigens gewonnen vor einer Woche. Die ja auch ein Mitfavorit sind, die sehr weit kommen konnten. Und da hat auch wieder Kroatien gewonnen. Also von daher, das wird schon sehr, sehr schwer, dieses Auftaktspiel für die Spanier, die ja Favorit sind, aber diese abgezockten, ne, mit allen Wassern gewaschenen Kroaten, die haben es einfach irgendwie, die haben irgendwie das was Besonderes. Ja. Und deswegen darf man die nicht unterschätzen. Man muss fast froh sein, dass es das erste Spiel ist, dann sind die aus dem Weg geräumt.
Ja, muss man eigentlich schon fast schon sein. Also ich ziehe da natürlich auch die Hüte vor, was da auch so an Konstanz jetzt bei den Kroaten im Kader drinsteckt. Und wie du schon gesagt hast, da geht irgendwie jedes Jahr so ein Allstar, mal Mandzukic, der ist jetzt Co-Trainer, glaube ich. Dann irgendwie Rakitic ist gegangen, trotzdem sind noch Modric, Perisic, Brozovic da. Dann kommen aber auch mal Talente nach. Da redet man natürlich nicht nur über Guardiol, sondern auch noch so ein Stanisic, ne? Also da, die kriegen schon auch irgendwie dann immer noch wen Junges nach, der dann so, was heißt sofort funktioniert, aber der sich irgendwie dann integriert, und der Trainer ist jetzt auch, glaube ich, der drittdienstälteste Trainer, der ja immer so nur zwei sind, noch länger im Amt in England und weiß gar nicht wo noch. Das ist schon bemerkenswert, wie die da so über so viele Jahre immer irgendwo oben mit dabei sind und dann, ja, ein bisschen auch unangenehm sein können, wenn du gegen sie spielst. Da ist es natürlich schwer, eine Prognose zu machen, aber sie waren jetzt in ihrer Gruppe, Kroatien, waren sie, glaube ich, dann Zweiter hinter der Türkei. Also die hatten da noch ein Pünktchen, glaube ich, mehr geholt. Auch da hat Kroatien jetzt keine perfekte Runde gespielt, aber hey, Platz 2 reicht ja voll und würde auch in der Gruppe natürlich irgendwo reichen und wäre, glaube ich, auch ganz zufriedenstellend, wenn da Spanien, Italien und auch noch Albanien mit dabei sind, um da mal weiterzumachen. Vielleicht über, was kann man über Italien sagen? Die sind ja, wie gesagt, der EM-Titelverteidiger. Das war ja vor 3 Jahren im Finale im Wembley. Da habe ich jetzt erst die Dokumentation auf Netflix gesehen, von wegen, was das an Chaos auch war mit dem Einlassen, wie da die Leute das gestürmt haben und seit morgens gesoffen haben und so weiter. Dass das gar nicht so geil war, da das EM-Finale in Wembley. Aber hey, Italien hat sich gegen alle Engländer irgendwie durchgesetzt und gewonnen. Da gab es im Herbst einen Trainerwechsel, also EM, wie sagt man, Meister, Titel, Trainer, Meister Mancini ist gegangen. Jetzt ist Spalletti da. Der hat jetzt noch nicht das Maximum rausgeholt. Gefühlt ist da eben noch, wo jetzt vielleicht Kroatien mehr für Konstanz steht, der Trainer schon ewig da ist, hat jetzt Italien da vielleicht noch ein bisschen frischere Sachen. Ich glaube, bei Italien kann man sagen, dass es in der Abwehr und im Mittelfeld auch ziemlich gut aussieht. Da ist auch so der Interblock in der Abwehr natürlich mit vielen guten, und vorne ist vielleicht auch noch ähnlich wie bei Spanien, da fehlt vielleicht auch noch dieser eine große Name, oder nicht mal Immobile ist dabei, was ich jetzt gar nicht weiß, warum nicht, außer dass er vielleicht gerne mal hinfällt, aber das nehmen die Italiener ja auch gerne mal, also so ein Scamacca, kennt ihr, sagt euch bestimmt was, oder Raspadori, aber ist jetzt noch nicht die Offensive, wo ich sage, oh, da muss man sich jetzt unbedingt in die Hosen machen, wenn man jetzt es mit der spanischen Nationalmannschaft hält. Also Italien ist bestimmt auch schlagbar, auch wenn, wie gesagt, Abwehr und Mittelfeld, die tönen schon ganz gut.
Tönt schon ganz gut, aber Spanien tönt auch ganz gut. Also ich sehe Spanien in der Gruppe auch, so schwer sie ist, am Ende als Favoriten und habe sie ja auch als Gruppensieger durchgetippt. Das heißt nicht, dass sie alle 3 Spiele gewinnen. Vielleicht gewinnen sie ja wirklich nur eins und spielen die anderen beiden unentschieden. Würde mich auch nicht überraschen. Und dann geht es mit 5 Punkten weiter und vielleicht haben die anderen beiden ja auch 5 Punkte. Ne? Das kann ja sein. Oder du gewinnst 2 und spielst dann gegen Italien unentschieden. Das wäre schon wichtig. Aber ich sehe Spanien auch einen Ticken vor den anderen, auch wenn ich großen Respekt vor Kroatien und Italien habe. Albanien musst du natürlich schlagen. Ne? Da brauchen wir nicht drum herum reden. Das gilt ja für alle 3 Favoriten. Ne? Du musst dieses Spiel gegen Albanien gewinnen. Und in aller Regel bist du ja dann schon Dritter. Also mit 3 Punkten, wenn du nicht gerade ein wirklich schlechtes Torverhältnis hast, weil du die anderen beiden Spiele verlierst, wirst du normalerweise als Gruppendritter ins Achtelfinale kommen. Das heißt, ein Sieg gegen Albanien, sagen wir mal, du schlägst du 2-0, 3-0, und wenn du dann irgendwie einen Punkt holst, bist du ja schon aus spanischer Sicht weiter. Aber ich sehe sie sogar als kleinen Favoriten in der Gruppe, weil ich glaube, dass sie von der Mannschaft her am besten zusammengestellt sind oder die auch die besten Einzelspieler haben. Auch wenn sie mich nicht so beeindrucken, dass ich sage, sie sind mein EM-Favorit und gehen all the way. Aber in der schweren Gruppe sollten sie sich am Ende trotzdem durchsetzen. Und ich habe sie auf Rang 1 getippt. Auch wenn es natürlich am Ende, wie gesagt, könnten ja auch punktgleich mit Italien sein. Mit, keine Ahnung, 6 Punkten, 5 Punkten, 7 Punkten. Aber es wäre eine große Enttäuschung, wenn Spanien hier irgendwie nicht weiterkommt und dann irgendwie auch nur als Dritter oder
so. Ja, ich glaube, Spanien kann auch oder kann sich kann auch auf Spieler vertrauen, die so ein bisschen überraschendes Element mitbringen, den noch nicht jeder Gegner kennt, die einfach auch ein bisschen vielleicht frech, schnell ausspielen. Also Lamine Jamal, Nico Williams werden da, glaube ich, sehr sicher große Faktoren bei dieser EM und für Furore sorgen und bestimmt auch nochmal für noch mehr Interesse von Top-Clubs sorgen, wo es dann Angebote gibt. Und ich glaube, auch ein Fermín López könnte da dann so in der Schlussphase, weil der schon auch im Strafraum ganz guten Instinkt irgendwie hat und einfach da Vorstöße und Räume erahnt, das könnten schon alles Faktoren werden, dass das jetzt irgendwo ein Morata vielleicht einfach zu verteidigen ist oder man weiß, wie der sich bewegt, klar, aber auch ein Ayoze Pérez, der ist jetzt auch kein Youngster, 30 Jahre alt, aber den haben jetzt auch nicht so viele auf dem Schirm, aber so wie der in den Testspielen da aufgespielt hat und super motiviert, es waren nur Testspiele, ja, aber ich glaube, Spanien kann da schon zumindest vorne für Furore sorgen, ob es dann reicht, wenn, dass du auch die richtigen Verwerter vorne drin hast, weil jetzt weder Nico noch Lamine Jamal auch die ganz großen Torjäger sind, aber auch die machen schon gerne mal ein Ding, wenn dann Morata jede Top-Chance vergibt, dann werden auch die selbst mal den Abschluss suchen, von dem her mit Spanien sollte schon zu rechnen sein, ob das dann auch wie bei Deutschland irgendwie Halbfinalkurs ist, ich meine, da könnte es ja auch früh natürlich zu einer Begegnung kommen zwischen Deutschland und Spanien, sei nochmal dahingestellt, aber an sich war ich schon mal, glaube ich, vor Turnieren pessimistischer eingestellt jetzt rund um die spanische Nationalmannschaft.
Aber ich war auch schon optimistischer eingestellt, nämlich bei der WM in Katar. Da hatte ich wirklich gedacht, ja, mit Luis Enrique, sie haben ja zuvor auch die Nations League, glaube ich, mit Luis Enrique gewonnen, wenn ich mich nicht täusche, in Italien sogar, war die Edition. Und da dachte ich mir auch, wow, die sind jetzt, sie waren ja bei der EM schon so nah dran. Man sollte ja nicht vergessen, Spanien, Italien gab es ja auch schon das Duell bei der EM. Da hat Italien sich ja, glaube ich, auch noch Elfmeterschießen erst durchgesetzt, ne? Viertel- oder Halbfinale, bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, welche Runde es war. Auf jeden Fall, ja, war Spanien da so nah dran und hat da wirklich so eine gute Euro gespielt, dass ich mir dachte, oh, jetzt 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später, weil es ja im Winter war, können sie unter Luis Enrique wirklich den nächsten Schritt machen, weil sie zusammengewachsen sind. Und da haben sie ja auch schon eine durchwachsene Gruppenphase gespielt, auch wenn ja so ein bisschen Absicht dabei war gegen Japan, ne, damit man den leichteren Turnierbau bekommt. Aber dann gegen Marokko war das schon sehr, sehr enttäuschend, dass du da im Achtelfinale gegen diesen Underdog, auch wenn es die Überraschung des Turniers war, dass du da ausscheidest. Da habe ich mir einfach mehr erhofft. Und von daher, von der Erwartungshaltung war ich bei der WM ja anders eingestellt, habe mehr erwartet von Spanien als jetzt. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass ich glaube, dass sie früh ausscheiden. Nur, wie gesagt, da dachte ich mir, oh, sie müssten doch den nächsten Schritt jetzt machen. Und da haben sie ihn auch nicht gemacht und sind sogar zu früh gescheitert. Von daher bin ich jetzt eher vorsichtiger mit meiner Erwartungshaltung.
Ja, damals war das vielleicht auch noch so ein bisschen die alte Schule, Alba Busquets, wo es vielleicht einfach nicht mehr gereicht hat, auch wenn der Barca-Block hier und da natürlich funktioniert hat und Gavi war noch dabei, aber jetzt so gefühlt so diese Mischung mit auch einigen Real Sociedad-Spielern, einigen vom Athletic-Club, weiß nicht, sieht das irgendwie nach einer bunten Truppe aus. Ich meine, Baena von Villarreal ist noch dabei, Ayoze Pérez von Betis, der hatte sich das vor ein paar Wochen, glaube ich, auch nicht erträumen lassen können, dass der zur EM fährt. Das, weiß ich, schreit so ein bisschen nach, nicht mehr nach Namen aufstellen, sondern hier und da auch ein bisschen auf die Leistung gucken. Es gibt Überraschungen im Kader, ob das jetzt Fermín ist oder Pérez oder auch andere. Ich meine, warum ist ein Fabian Ruiz dabei? Keine Ahnung, wie dessen Saison war, aber es wird ja jetzt auch nicht jeder spielen. Also an sich macht der Kader mir ein bisschen Hoffnung. Und wenn du die Weltklasse vielleicht nicht unbedingt auf der 9 hast, aber auf anderen Positionen, Rodri und so weiter, Carvajal eine Top-Saison gespielt, Unai Simon, bester Torwart der Liga, warum sollten die nicht zumindest doch weit kommen? Ich würde noch schnell ein paar Worte über Albanien verlieren wollen, wobei über Albanien kann ich jetzt natürlich auch nicht viel sagen. Mir ist nur aufgefallen, oder vielleicht ist so der Star der Mannschaft, ist vielleicht der Trainer. Denn Silvinho, das war doch auch von Barca mal ein Spieler, also ist Brasilianer, der ist jetzt auch seit irgendwie über einem Jahr da und hat da auch eine ordentliche Quote hingelegt. Ich glaube, sein allererstes Spiel hatte er noch verloren mit Albanien, aber danach aus den 8 Spielen 5 Siege, 3 Unentschieden. So gab es dann für Albanien den Gruppensieg vor Tschechien, vor Polen mit 12-4 im Torverhältnis, also die sind schon auch schwer zu knacken und so gesehen hat in dieser Gruppe B nur Spanien, nur Albanien ihre EM-Qualifikationsgruppe gewonnen, Kroatien und Italien sind ja jeweils Zweiter geworden, das ist dann schon auch eine Ansage, auch wenn es Tschechien und Polen vielleicht nicht, ne, jetzt auch nicht die absolute Elite im Weltfußball sind, aber trotzdem auch zwei EM-Teilnehmer, also Chapeau da schon mal für Albanien, ob sie das mit ins Turnier reinnehmen können, ne? Das ist dann nochmal was anderes, EM-Quali ist schon eine Weile her, danach gab es dann auch nochmal den einen oder anderen Patzer, aber sind halt Testspiele. Von dem her, Albanien wird schon auch irgendwo versuchen zu überraschen und für Furore sorgen und mit Fans im Hintergrund, glaube ich, ich werde ja dabei sein bei Spanien gegen Albanien, da freue ich mich schon drauf, dass da dann auch noch was drinstecken könnte im dritten und letzten Gruppenspiel, wenn die Albaner da nochmal kämpfen und für Spanien vielleicht schon es fast schon dann gelaufen ist, aber naja, mal gucken, Albanien könnte auch irgendwo so ein bisschen vielleicht wie Dortmund-mäßig in der Champions League-Gruppe.
Uiuiui, jetzt aber. Albanien mit Dortmund vergleichen,
die vielleicht nicht die ganz großen Favoritenkarten besessen haben, aber naja, das sagt sie jetzt. Vergleiche ich es eher mit damals vielleicht wie, was war eure Gruppe mal? Inter, Barca, war da nicht auch noch Dortmund? Und dann irgendwie diese Pilsen dabei, die bei der Auslosung, die sind, oh Gott, jetzt die auch noch. Also die haben sich vielleicht bei der Auslosung gefühlt wie, ja, juhu, Kroatien, Italien, Spanien. Ja, geil, danke.
Ja, und so ungefähr, halt so ungefähr. Das kommt eher hin. aber überraschen konnten sie auch. Also haben sie auch nicht jedem so leicht gemacht. Oder wenn wir an Brügge zurückdenken, letztes Jahr Champions League war das, glaube ich, ne? Haben sie nicht, sind sie nicht sogar ins Achtelfinale eingezogen und haben Atletico hinter sich gelassen?
Und Leverkusen.
Ich meine schon, oder? Mhm. Ja, ja, das war die Gruppe, was? Porto, Leverkusen, Atletico und Brügge, ne? Und es sind, glaube ich, Porto und Brügge weitergekommen. Also es gibt manchmal einfach komische Überraschungen. Siehe WM, ne, da gab es ja diese eine Spielminute rund um die 60. rum, da war ja Japan Erster und Costa Rica Zweiter und Spanien und Deutschland ausgeschieden. Ne, hätte ja auch keiner für Möglichkeiten. Also es gibt immer wieder Überraschungen, aber es wäre schon überraschend, wenn Albanien hier irgendwie weiter käme. Ja. Und auf spanischer Sicht, ja, bei allem Respekt vor Albanien, die musst du schlagen. Also da gibt es nichts anderes, außer einen Sieg, das wäre sonst eine brutale Enttäuschung. Und den traue ich ihnen auch zu, unterm Strich. Also ich habe Albanien, um das mal abzuschließen, willst du mal zu den Tipps kommen?
Ja.
Albanien als Letzten und Spanien als Gruppensieger. Und die anderen beiden kommen bei mir aber auch weiter. Also sowohl Italien als auch Kroatien werden genug Punkte holen, um dass wir 3 von 4 im Achtelfinale sehen, habe ich getippt.
Okay, wir haben ja 6 Gruppen. Wie viele Dritte kommen dann weiter? 4 Stück?
4. Oder? 4 von 6 kommen weiter. Ja, okay. Und normalerweise mit 3 Punkten hast du schon gute Chancen, wenn du kein Minustorverhältnis hast.
Oh, ich sehe schon bei Portugal 3x0-0.
Ja, genau, kann ja auch reichen. Ja. Weil einfach das, also mit 3 Unentschieden, ja, weil du kein Minustorverhältnis hattest. Ja. Oder wenn du eben Albanien schlägst, na, dann hast du keine so schlechten Chancen, wenn du die anderen Spiele nicht zu hoch verlierst. Und deswegen, ich habe jeweils auf Sieg des Favoriten gegen Albanien getippt und dann könnte ja Kroatien gegen Italien, vielleicht sogar wirklich auch gegen Spanien zum Auftakt ein Pünktchen holen und dann sehe ich die 3 Teams dann trotzdem weiter. Aber Spanien, und darum geht es ja hier hauptsächlich, ist bei mir trotzdem auf Rang 1 am Ende. Und das hat Folgen für den Baum, den Turnierbaum in der K.O.-Runde.
Ja, sag mal an, wäre doch bestimmt was aus der Gruppe A, also wäre drin, wäre das, aber wäre nur der Dritte dann, ne?
Genau, es wäre der Dritte aus der Deutschlandgruppe für Spanien, also wenn Spanien Erster wird, wird es der Dritte aus der Deutschlandgruppe, das kann dann, ich tippe Deutschland als Ersten, das nehme ich jetzt auch vorweg, ich gehe von entweder 3 Siegen aus oder schlechtestenfalls von 2 Deutschland-Siegen und einem Unentschieden, vielleicht, ne, kann irgendwie... Also Schottland, glaube ich, gewinnen sie zum Auftakt und dann vielleicht gibt es gegen die Schweiz oder gegen, wer ist der Dritte, habe ich schon wieder vergessen, eine Unentschieden.
Ungarn.
Vielleicht gegen Ungarn tun sie sich wieder schwer, aber unterm Strich sollten mindestens 2 Siege und ein Remis oder 3 Siege werden. Also Deutschland wird Erster, Spanien wird Erster. Hat eine Folge, aber erstmal würde Spanien auf den Gruppen Dritten treffen aus der Deutschlandgruppe. Also Ungarn, Schweiz beziehungsweise Schottland und auch da habe ich dann Spanien als Sieger auf dem Zettel. Und die Deutschen würden bei mir, lass mich gucken, wenn sie Erster werden, auf den Zweiten der Gruppe C treffen. Und Gruppe C ist die England-Dänemark-Gruppe. Also da würde ich mal hoffen wollen aus deutscher Sicht, dass England nicht Zweiter wird. Sonst gibt es richtig den Kracher. Wobei aus neutraler Sicht wäre das natürlich ein brutales Spiel. Aber du willst natürlich nicht in einem Achtelfinale auf England treffen. Deswegen, ich habe England als Gruppensieger. Und bei mir wäre der Zweite Dänemark, heißt... Meine Paarung wäre Deutschland-Dänemark und dann Spanien gegen entweder Schottland, Ungarn oder die Schweiz.
Boah, so weit schon geguckt. Ja, das ist für mich ja noch irgendwo weit weg, wer da gegen wen treffen könnte. Aber ich sehe schon hier das mit den vielen möglichen Dritten. Also könnt ihr allein schon im Achtelfinale könnten da aus vier Gruppen der Dritte gegen den Ersten aus der Gruppe B. Boah, das geht mir jetzt schon wieder fast zu weit. Ich würde generell nochmal über Teams mögliche Favoriten oder Finalisten nennen. Ich glaube, England und Frankreich sind da schon eher Kandidaten für jetzt zumindest drei Gruppensiege, die einfach losmarschieren und Bock haben und erstmal alles rausballern. Ich glaube, England ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt Finalkandidat, weil die irgendwann wieder zu launisch sind oder wieder ein Elfmeterschießen verkacken, wie auch da natürlich im Finale 2021. Aber ich glaube, die werden schon ordentlich in das Turnier einsteigen und da dann, wie gesagt, mit vielleicht drei Siegen davonziehen. Erstmal in der K.O.-Phase ist das dann was anderes, auch wenn sie jetzt nicht mehr so die brutal junge Mannschaft sind. Also da steckt schon auch jetzt mittlerweile einiges an Erfahrung und die haben Fehler gemacht und haben daraus gelernt aus dem Finale 21 und so weiter. Da steckt schon was mit drin im Kader, aber weiß nicht, irgendwie gehört England für mich immer noch eine Mannschaft, die sind ein bisschen zu arrogant, die zu sehr schon an den Titel denken und irgendwie an diesem Fluch, den ersten Titel seit 66, glaube ich, immer weiter scheitern werden. Also um jetzt mal mögliche Finalisten zu nennen, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob das vom Turnier her, Turnierbaum klappen würde. Frankreich natürlich Topfavorit, wie bei jedem anderen auch. Und ja, warum sollte nicht doch irgendwo vielleicht Spanien dahin kommen auch? Also wie gesagt, ich finde den Kader eigentlich gut, auch wenn vielleicht vorne Neuner fehlt, aber so Frankreich, Spanien, theoretisch auch Deutschland. Aber irgendwie Italien, glaube ich, den fehlt noch mehr. England, wie gesagt, nicht cool genug. Niederlande haben jetzt auch einiges verloren. Österreich bleibt nur irgendwo der Geheimtipp wahrscheinlich. Portugal ist noch vielleicht noch so ein bisschen die Sache, dass die irgendwo, wie gesagt, sich auch wieder mit ihren Unentschieden durchballern, wie damals bei ihrem EM-Sieg, wo sie auch etliche Unentschieden hatten. Könnten die da auch noch ein Mörtchen natürlich mitreden. Aber glaube, Finale, warum nicht Frankreich, Spanien?
Das wäre möglich bei meinem Tipp. Von den Bäumen her wäre es möglich, wenn beide Erster werden, dann geht's. Also wenn Spanien Erster wird und Frankreich Erster wird, dann können sie sich erst im Finale treffen. Mhm. Und weil du England und Frankreich angesprochen hast, das sind ja die beiden größten, mit dem berühmtesten Kader, mit dem besten Kader, die ja auch keine schlechte WM gespielt haben zuletzt, waren ja beide nah dran, trafen sich bei der WM im Viertelfinale. Da hat ja Harry Kane, falls du dich erinnerst, in der 84. Elfmeter verballert. Das wäre das Unentschieden gewesen, das 2-2. Und dann, wer weiß, wie dieses Spiel ausgeht. Also absolut auf das Messer schneide. Und wenn beide ihre Gruppe gewinnen, würden die beiden sich im Halbfinale treffen, England und Frankreich. Gut möglich bei mir. Ich habe es nämlich so getippt. Und warum habe ich vorhin Spanien und Deutschland erwähnt und den kniffligen Turnierbaum? Wenn die beiden ihre Gruppe gewinnen, kann es das Viertelfinale Spanien-Deutschland geben, wenn sich logischerweise beide im Achtelfinale treffen. Ja. Also ein Viertelfinale Spanien-Deutschland wäre genauso brutal wie ein Halbfinale England gegen Frankreich. Und da kannst du die Münze werfen, Nils, ganz ehrlich. Also ich kann dir da nicht fundiert sagen, warum kommen die einen weiter oder die anderen. Das wären brutale Spiele und deswegen meine ich ja, es gibt so viele knackige Duelle dann, wie gesagt, das kann ja auch Deutschland-England schon im Achtelfinale werden, wenn die Engländer nur Zweiter werden zum Beispiel. Deswegen gibt es keinen klaren Favoriten, es kann so viele knackige Matchups dann geben, wo es 50-50 ist. Aber ja, Spanien-Deutschland im Viertelfinale, boah, wäre für beide Mannschaften natürlich bitter, für beide Nationen. Wir hoffen ja eigentlich, dass beide weiterkommen. Ja. Also optimalerweise ändert sich's ein bisschen. Einer von beiden muss vielleicht dann doch Zweiter werden, damit dieses Matchup nicht schon im Viertelfinale möglich ist. Ne?
Ja, also auch im Viertelfinale darf es dann auch mal ein paar Top-Spiele geben, aber ja, es sagt sich so einfach. Mal gucken. Ich sehe jetzt noch nicht zwingend, dass Deutschland wirklich da zwei oder drei Gruppensiege holt und da davon marschiert. Mal gucken. Was hast du denn so an irgendwie möglichen Geheimfavoriten? Springst du auch so auf diesen Österreich-Train oder ich würde eher sogar mal irgendwo Georgien mit reinwerfen, einfach nur, weil sie Mamardaschwili im Tor haben und irgendwie, weil die auch wahrscheinlich gar keine auf dem Zettel hat, aber gut, die spielen auch in der Portugal-Türkei-Gruppe, also die können da auch schnell mal unter die Räder geraten, wenn nicht Mamardaschwili mal wieder über sich hinauswächst.
Ja, also ich erwarte guten Fußball von der Türkei und von Österreich. Ich glaube, die haben mehrere Experten-Menschen auf dem Zettel. Nur, ich habe sie trotzdem beide im Achtelfinale, also beide überstehen die Gruppe nach meinem Tipp, aber ich habe sie trotzdem jeweils im Achtelfinale am Ausscheiden gesehen, weil sie gegen zu knackige Gegner treffen. Also Türkei würde bei mir, wenn sie Zweiter werden, auf Frankreich treffen, den Gruppensieger. Da sehe ich dann kein Weiterkommen für die Türken. Und die Österreicher, wenn England die Gruppe gewinnt, könnten sie auf England treffen. Und auch dann, denke ich, ist es vorbei für Österreich. Aber wie gesagt, das hängt dann davon ab, wer auf welchem Platz kommt. Aber das sind so die Mannschaften, die ich am ehesten als Dark Horse sehe, wo ich mir sagen kann, wenn die vielleicht dann überraschen in der Gruppe und ja, nicht diese Top-Gegner haben im Achtelfinale, dass sie wirklich auch ins Viertelfinale beide einziehen können. Kann ich mir wirklich bei beiden vorstellen, wenn nicht gerade England und Frankreich die Gegner werden. Dann habe ich Türkei und Österreich so als Teams to watch, als mögliche Underdogs, die eine Überraschung machen könnten, so ein bisschen Marokko-mäßig. Ne? Das sind so die beiden Länder. Aber wie gesagt, es gibt so viele schwere Gegner. Ne? Ich habe jetzt auch mal durchgetippt, was, wenn Spanien nicht Erster wird, dann kommen sie in den unteren Baum, da wo Frankreich und England warten könnte. Also es ist ein brutaler Baum, ne? Egal wie du es drehst und wendest.
Ja, solange du den aus dem Weg gehen kannst, ist das schon nicht verkehrt. Also lieber oben bleiben und selber gewinnen und es in der Hand haben und dann erst im Finale vielleicht auf einen dabei. Oder Viertelfinale hast du gesagt. Nee, das war gegen Deutschland.
Viertelfinale wäre gegen Deutschland, ja, willst du natürlich auch nicht. Also ich habe bei Deutschland-Spanien übrigens, wenn ich mich jetzt festlegen muss, habe ich Deutschland getippt, dass sie weiterkommen, weil Heimvorteil. Ja, ich glaube, das kann wieder in die Verlängerung gehen, aber es kann so den Ausschlag geben, dass mit dem Heimvorteil im Rücken vielleicht Deutschland sich knapp nach Verlängerung oder so durchsetzt. Aber nochmal, das ist jetzt einfach nur ein bisschen Prognose-Spielerei vorab. Es können auf jeden Fall wirklich, wirklich geile Spiele werden, egal ob du Erster oder Zweiter wirst. Ne? Du kannst ja auch wirklich Spanien gegen, ich glaube, England auch schon im Viertelfinale haben, wenn sie im unteren Baum liegen. Boah, das ist ja auch brutal, wäre auch ein Monsterspiel. Also es gibt, glaube ich, bei dieser EM wird einige richtig geile Spiele geben. Und wenn wir jetzt beim Thema Euphorie sind, spätestens dann sollte das Euphorie doch geben, zumindest für die neutralen Fans, wenn es solche Kracherpaarungen gibt. Ne?
Ja, klar, wenn die Topspiele erstmal kommen, ist ja wie in der Champions-League-Gruppenphase, ist ganz nett, aber wenn man sich so zurückerinnert, was im Viertelfinale alles los war, wie viele Tore da gefallen sind, das war schon ganz geil. Und da, wenn man dann am Tag wieder 2-3 Spiele hat, also es sind jetzt 12, 15, 18 Uhr die Anstoß 15, 18, 21 Uhr die Anstoßzeiten. Das ist schon ganz okay, darauf freue ich mich schon, da einfach, dass da wieder die Glotze läuft den ganzen Tag, mal ein bisschen gucken kann. Wir werden ja auch hier und da ein bisschen beim Rasenfunk mit aushelfen oder generell auch mal versuchen, mal natürlich bei Tiki-Taka hier und da was zu machen, ob es da nur einfach ein paar Social-Media-Beiträge sind oder doch nochmal die ein oder andere Folge oder Vorschau auf Spanien gegen Deutschland. Also da müssen wir natürlich abwarten, was so passiert im Laufe des Turniers und ja, einfach auch gucken, was so bei gewissen Spielern drin ist, also ob da Mbappé natürlich der Favoritenrolle nachkommt, ob Ronaldo nochmal einen raus hat, der war ja noch bei der letzten EM gemeinsam mit Schick, glaube ich, Torschützenkönig, also der alte Mann hat immer noch Bock und hat ja jetzt auch wieder ein, zwei Türchen gemacht in der Vorbereitung, also der wird motiviert sein und generell wäre da so der in beider EM überraschen kann. Aber nur um nochmal die Namen zu nennen, ich glaube schon, dass Nico Williams, Lamine Jamal da große Namen werden könnten. Es sind schon große Namen, aber die da eben für noch mehr Überraschung sorgen bei neutralen Zuschauern, die noch gar keinen Plan haben, wer da die beiden Jungs sind, die da über außen kommen. Ich glaube, die werden schon Spaß machen.
Lamine kann übrigens der jüngste Torschütze bei einer EM werden, wenn er trifft, weil er erst 16 ist. Ja. Wer hätte das gedacht? Nee, aber einfach um das mal auch zu nennen, was das für ein historisches Achievement wäre. Ne? Ich hoffe wirklich, dass er trifft. Und ich glaube, die Chancen sind auch gar nicht so gering, dass er ein Türchen macht und für Aufsehen sorgt. Aber ich hoffe, dass er wirklich trifft, damit er sich in die Annalen der EM-Historie schreibt. Das wäre schon auch was Besonderes. Und ja, das ist auch eine geile Flügelzange. Ne? Ja. Sollte man Dani Olmo auch nicht vergessen. Ich glaube, der könnte auch mal reinkommen. Auch wenn er kein klassischer Flügelspieler ist. Aber ich glaube, der kann auch. Unter Luis Enrique war er immer gesetzt. Ne? Da war er ja wirklich sehr, sehr wichtig. Jetzt weiß ich nicht, ob ihm Nico Williams den Rang vielleicht ein bisschen abgelaufen hat. Ist halt einfach ein anderer Spielertypus. Aber auch von Olmo könnten wir wieder was sehen, ja. Und ansonsten Players to watch, ne? Ja, du musst Mbappé nennen, ne? Du musst Mbappé und Kane nennen. Das sind auch meine Favoriten auf den Torschützenkönig. Sind obvious calls, das sind langweilige Tipps, ich weiß. Aber beide sind die Elfmeterschützen, ja, die werden den ein oder anderen Elfmeter kriegen und verwandeln. Ja. Und England hat jetzt auch nicht die schwerste Gruppe, da kann Kane das ein oder andere Türchen schießen. Mbappé ist eh immer gut fürs ein oder andere Türchen. Also von daher sind das ein bisschen obvious calls. Ich bin gespannt auf Lois Openda von RB Leipzig. Der könnte rundum neben Lukaku, sollte er von Anfang an spielen, glaube ich, auch das ein oder andere Türchen schießen. Hat ja in der Bundesliga eine sehr starke Runde gespielt, ne? Eine sehr starke Saison. Ja, und Belgien hat eine enorm leichte Gruppe mit Rumänien, Slowakei, Ukraine. Also die, glaube ich, gewinnen alle drei Spiele. Und da kann Belgien einiges ein Türchen beisteuern hier. Wenn dich De Bruyne füttert, dann kann Openda zum Beispiel auch ein bisschen für Aufsehen sorgen. Ja,
auch wenn Belgien eigentlich längst über dem Zenit ist oder über die der Zeit, wo man sagen muss, jetzt müssen sie einen Titel gewinnen. Ich glaube, die sind auch eigentlich drüber. Aber das hätte ich auch bei Kroatien gedacht beim letzten Turnier und trotzdem sind sie da ja weit gekommen. Also mal gucken, was da Belgien noch im Köcher hat. Magst du noch kurz erklären, bei welchen Spielen du bist? Bei mir gibt es ja das übernächste Wochenende, das wird voll. Ich bin am 21. Juni bei Slowakei gegen Ukraine, genau in dieser Gruppe mit Belgien, in Düsseldorf dabei, mein erstes Mal. Am Sonntag danach bin ich bei Schweiz gegen Deutschland in Frankfurt, wird auch mein erstes Mal in Frankfurt, da freue ich mich sehr drauf. Geil. Und dann am Montag darauf, das wird noch ein bisschen hin und her, Fahrerei habe ich noch nicht ganz durchgeplant, da sehe ich dann Spanien eben gegen Albanien, das letzte Gruppenspiel am 24. Juni auch in Düsseldorf, also da bin ich schon gespannt, wie da dann die Gruppensituation, die Tabellensituation natürlich ausschaut, aber hey, Albanien wird schon auch noch kämpfen und wenn sie erst 0 Punkte haben, dann können sie trotzdem noch mit einem Sieg gegen Spanien wahrscheinlich vielleicht auf Platz 3 hüpfen, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Also ich habe meine 3 Spiele, auf die freue ich mich sehr, auch wenn es, wie gesagt, mit der Hin- und Herfahrerei gar nicht so einfach ist und ich dachte irgendwie Düsseldorf wäre ein bisschen näher dran, aber gut, habe mir extra dieses Deutschland-Ticket geholt, aber mit dem Regionalexpress bist du halt dann auch schnell mal irgendwie über 8 Stunden unterwegs, dann doch lieber so. Den ICE.
Der ICE fährt doch 4 Stunden direkt nach Köln zumindest,
ja,
das wäre doch die simplere Variante. Ja. Ich bin gleich am ersten Spieltag, am kommenden Montag bei Rumänien, Ukraine in München. Dann bin ich am letzten Spieltag dieser Gruppe beim wahrscheinlich entscheidenden Spiel Rumänien gegen die Slowakei in Frankfurt. Das sind die 2 Spiele, für die ich Tickets schon sicher hab. Ich habe gesehen, sogar im offiziellen UEFA Euro-Ticket-Portal gibt es jetzt noch Tickets, zum Beispiel für diese Rumänien-Slowakei-Gruppe, für das ein oder andere Spiel. Und ich glaube auch für Serbien-Dänemark für schlanke 400 Euro. Aber offizielle Tickets auf der Europa-Euro-Website gibt es noch.
Und mir wurden auch für diese Kategorie 1 dann, ne?
Ich glaube, das müsste Kategorie 1 sein. Ja, ist halt teuer. Ja, ne? Und ein Freund von mir hatte auch ein paar Tickets übrig, die er mir angeboten hat für verschiedene Spiele, aber das waren auch eher so in die Richtung. Also da war kein Monsterkracher dabei, ne? Kein Frankreich, kein Holland, kein Spanien, glaube ich, sondern wirklich so diese, nennen wir es mal 1B-Paarung.
Ja.
Und ja, auch immer für dreistelligen Betrag, weiß ich noch nicht. Also ich mache auf jeden Fall, wie gesagt, Rumänien, Ukraine, Rumänien, Slowakei. Da, wenn da jemand von unseren Zuhörern ist, bitte schreibt mich gerne an. Bei TikTok sage ich schon, bei Instagram, bei Twitter.
Schickt mir ein Tanzvideo.
Nee, bitte nicht. Reach out und dann kann man sich vielleicht vorher treffen. Wobei, ich weiß nicht, ob auf ein Bier treffen, weil ob ich so ein 7-Euro-Bier trinken will, habe ich für mich noch nicht festgelegt. Also ein bisschen teuer. Aber ja, mal gucken. Und ansonsten habe ich leider für K.O.-Runde habe ich keine Karten bekommen. Bisher, aber ja, vielleicht reicht das auch. Ich wollte jetzt auch nicht so ewig in der Walachei hier rumfahren, ne? Da nach Hamburg und nach Berlin und nach Dortmund und mit Übernachtung und dann so viel Geld wirst du da los. Weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn sich was spontan ergibt für die K.O.-Runde, aber erstmal bleibt es bei diesen 2 Spielen.
Ist ja auch okay. Reicht ja auch erstmal, okay. Reicht ja dann auch erstmal, glaube ich, mit unserer kleinen EM-Vorschau. Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt prognosenmäßig oder dann geheim Favorit, was auch immer, irgendwas, was du noch loswerden wolltest?
Nee, ich habe einen Sendehinweis. Bei Talk und Tipps kann man mich jeden zweiten Tag quasi hören. Och. Wenn man hier wirklich Podcast auf die Ohren mit und von Alex Drüger haben möchte, Talk
jeden
und Tipps
zweiten
wirklich.
Tag. Ich glaube, damit hast du es jetzt kaputt gemacht.
Warum?
Jeden zweiten Tag ist so ein bisschen viel.
Naja, wir besprechen halt alle Spiele und jeweils den Spieltag, vorm Spieltag, also wir haben heute schon die Folge für jetzt den ersten Spieltag, die Wochenendspiele aufgenommen. Am Sonntag nehmen wir die nächste Folge auf, dann haben wir am Dienstag dann, ne? Also es ist so mehr oder weniger im Zweitagesrhythmus. Und beim Rasenfunk werden wir auch beide sein. Ich bin am Sonntagabend, Sonntagnacht musst du sagen, also jetzt am 16. nach den Sonntagsspielen bin ich in der Folge zu Gast und spreche über die Sonntagsspiele.
Ja, ich am 20. den Donnerstag.
Genau, und also da ab und zu den Rasenfunk gerne abonnieren, nicht nur wegen uns, sondern Max stellt da wirklich ein tolles Programm auf die Beine, ne? Mit wechselnden Experten. Ich glaube, fast jeden Tag gibt es eine Rasenfunk-Folge.
Ja.
Wirklich völlig wahnsinnig, was der Mann macht. Wirklich Hut ab, also brutal. Und von daher freue ich mich da auch auf diese Audiobegleitung der EM und natürlich auf die Spiele selber. Favoritenmäßig, um einen Tipp abzugeben, hinten raus, ich habe Frankreich als EM-Sieger getippt. Achtung, im Finale gegen Deutschland.
Ah.
Ich habe Deutschland-Frankreich als Finale. Mit natürlich ein bisschen
herzzerreißend dann.
Ich gebe es ein bisschen zu, da war die deutsche Brille ein bisschen dabei, aber ich glaube, Nagelsmann kann die Euphorie mit seiner Mannschaft entfachen und bei diesen 50-50 Games ist alles möglich. Mit Heimvorteil, ne? Vielleicht setzt er dich durch. Natürlich kannst du auch im Viertelfinale, wenn du auf zum Beispiel Spanien triffst, leider auch ausscheiden. Was ist leider? Wir sind ja auch Tiki-Taka, wir halten immer die spanische Fahne auch hoch, aber in dem Fall haben wir zwei Fahnen in der Hand. Das kann auch zu Ende sein, aber ich habe gesagt, ich glaube, Halbfinale traue ich hinzu, und da sehe ich sie auch. Und wenn sie schon im Halbfinale sind, dann können sie auch ins Finale einziehen. Ja? Deswegen habe ich Finaltipp Deutschland-Frankreich, gebe ich hier mal ab.
Mein Finaltipp wäre dann eher Frankreich-Spanien, aber auch das eher so ins Blaue hinein. Aber hey, ich traue Deutschland theoretisch auch was dazu. Allein Heimvorteil ist so eine große, wichtige Sache und wird ein Faktor sein bei jedem Spiel. Es muss halt nur der Funke wirklich übersprühen. Und wenn dann noch einmal Major Tom läuft, dann ist es wahrscheinlich endgültige Ekstase im Stadion. Also freue mich einfach auf ein paar nette Wochen. Wie gesagt, ihr werdet auch ab und zu was bei Tiki-Taka hören. Hoffe, ihr habt alle auch einfach einen schönen Sommer. Ob das jetzt Sommermärchen 2.0 ist, das kann man alles nicht immer vergleichen, wie gesagt. Aber einfach schönen Sommer, viel zusammen sein, Fußball zusammen gucken, gute Stimmung. Vielleicht spielt das Wetter auch mit und es wird nicht noch mehr Überflutung sein als schon, was auch immer, einfach mal, um für ein paar Wochen ein paar Kackthemen auszublenden und einfach ein bisschen Fußball gucken, gute Spiele zu sehen, und ob dann am Ende Mbappé einen Hattrick macht oder nochmal Euer Sabal, ist ja auch wurscht, einfach ein paar gute Spiele sehen, darauf kommt's an, und möge natürlich die bessere Mannschaft gewinnen, ne? Zeit, dass sie was dreht eben.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der offizielle EM-Song ist.
Ich glaube, das war schon One Republic oder sowas.
Ich habe keine Ahnung. Für mich ist der EM-Song übrigens, der Song meines Herzens, der Holländer, dieses, ich muss es teilen auf Twitter. Ich weiß jetzt, mein Holländisch ist eingerostet. Auf jeden Fall haben die Holländer einen richtig geilen Song rausgebracht.
Das klingt nach Party und...
Ja, ich schick's dir wirklich Young gleich. Young Boys oder wie heißt das? Das ist mein Song des Sommers jetzt schon. Und auch deswegen...
Offizieller Song ist aber die deutsche Popsängerin Leonie mit der US-Band One Republic, und das Lied heißt Fire. Das wird man demnächst noch öfter hören, vor, nach den Spielen und währenddessen. War ja auch letztes Ehe mit Bono, war ja auch ganz nice eigentlich.
Ja, okay. Also Holland-Song ist mein Favorit. Und deswegen setze ich auch auf ein Halbfinale Deutschland-Holland. Fände ich auch geil. Das wäre richtig geil. Also Deutschland-Spanien, Viertelfinale, Deutschland-Holland, Halbfinale, Deutschland-Frankreich im Finale. Und dann dreht sich wirklich was. Dann sind wir in der Euphorie mittendrin und dann wird's ein geiler EM so.
Die Holländer machen immer Spaß, die Deutsche, sie machen alles kaputt. Ja, darauf freue ich mich, das wäre würdig auf jeden Fall mal wieder. Mal gucken, wer dann angespuckt wird oder so. Okay, Leute, auf eine gute EM, euch schöne Wochen, egal ob ihr für Schweiz, für Österreich, für Deutschland, wen auch immer, Spanien, die Selección natürlich seid, auf eine gute Zeit, und dann hören wir uns bald wieder. Mal gucken, wann, wie, wo, aber das kriegt man hin, also auf eine schöne Zeit und Zeit, dass sich was dreht.
Oranje Bewarda heißt das Lied. Jetzt ist mir eingefallen. Oranje Bewarda heißt das Lied. Jetzt ist mir doch noch eingefallen.
Dann?
Ich stell's rein. Wir teilen's bei Tiki-Taka, damit jeder reinhören kann. Song des Sommers. Vielleicht gewinnt ja dann doch Holland. Ohne Frenkie de Jong. In dem Sinne,
verraten.
Meine Herzen haben sie mit dem Song übrigens schon gewonnen, erobert.
Allmächt. Ruhiger jetzt auch noch Holländer.
Schon immer. In dem Sinne, schöne EM.
Bis zum nächsten Mal.
Servus, ciao.